Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin, sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns mit Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus, er beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Wir sind die vielen, die außen herum sitzen oder stehen und schauen und beobachten, was in der Mitte passiert. Ein Mann, eine Frau. Die außen herum, die vielen, sie haben Steine, die in der Mitte nicht. Die Schriftgelehrten, die Führer der Gemeinde haben es auf diese zwei abgesehen. Beide wollen sie loshaben, sie stören. Über beide wurde insgeheim schon das Urteil gefällt, eindeutig. Die Menschen außen herum. Sie wissen, dass die Frau einen schweren Fehler begangen hat. Es ist klar in diesem Fall, was richtig und was falsch ist. Darüber sind sie sich alle einig. Die vielen, sie wollen Recht sprechen. Sie wollen, dass die Frau für ihr Handeln bestraft wird. Es geht ihnen darum, das Böse loszuwerden. Den bösen, schuldigen Menschen aus ihrer Gemeinschaft zu verbannen. Der Tod ist die Strafe, die das Gesetz für dieses Vergehen vorgeschrieben hat. Diese Menschen, sie schweigen nicht über das Unrecht, das geschehen ist. Sie schauen nicht weg. Sie drücken sich nicht um eine Entscheidung. Sie beziehen klar und deutlich Position. Sie ignorieren Sünde nicht, sondern nennen sie beim Namen. Und sie sind bereit, für das Recht einzustehen, laut und fordernd. Sie wissen, was gut und richtig ist. So wie ich, so wie du, so wie wir. Die Frau in der Mitte. Sie hat einen schweren Fehler begangen und sie weiß es. Und sie weiß, dass es jetzt alle wissen, alle diese Menschen. Sie steht da in der Mitte, wird von allen angestarrt. Ausgeliefert den Menschen, den Blicken, dem Urteil der anderen, den Schmährufen und dem höhnischen Lachen, den ausgestreckten Zeigefingern, den Steinen in den Händen der Menschen. Ob sie sich schämt, bereut oder voller Wut ist, erstarrt vor Angst, sie sagt nichts. Sie versucht es erst gar nicht zu leugnen oder Schuld auf andere abzuschieben. Sie fängt auch nicht an zu erklären oder zu begründen, versucht nicht zu relativieren und zu bagatellisieren. Sie bittet und bettelt auch nicht um Gnade. Sie weiß, ihrem Verhalten steht eine Strafe gegenüber. Sie ist schuldig. So wie ich, so wie du, so wie wir. Der Mann in der Mitte. Auch er weiß, dass die Frau einen schweren Fehler begangen hat und alle Augen richten sich jetzt auf ihn. Er soll das endgültige Urteil fällen. Die Menge will, dass er Position bezieht, eindeutig. Und wenn er das Urteil fällt, wird es zugleich das Urteil über ihn selbst sein. Aber dieser Mann, er bleibt ruhig. Er lässt sich nicht von der Masse und ihrem Rufen, ihren Urteilen anstecken. Die Emotionen der Menschen, ihr Aufgebrachtsein, ihre Forderungen prallen scheinbar ab. Er behält Abstand. Es scheint ihn nichts anzugehen. Will er sich einfach raushalten? Hat er Angst, Position zu beziehen, zu seiner Meinung zu stehen? Ist es ihm egal? Braucht er einfach Zeit? Er lässt sich nicht so leicht provozieren. Er fällt nicht so schnell ein Urteil. So wie ich, so wie du, so wie wir. Diese Situation ist etwas ganz Alltägliches. Einer macht einen Fehler, andere bekommen es mit. Manche fallen über ihn her, andere halten sich raus. Alltag in unserem Leben. Und je nachdem, welche Situation es ist, finden wir uns in einer anderen dieser Figuren, dieser Beteiligten wieder. Mal gehören wir zu denen, die sich aufregen, Schuld zuweisen, ganz genau wissen, was in der Situation zu tun ist, wer den Fehler gemacht hat und wie zu reagieren ist. Manchmal verhalten wir uns aber auch wie der Mann. Wir sehen zwar den Fehler, aber bleiben ruhig, ersparen uns Schuldzuweisungen, haben vielleicht Verständnis, lassen Sie uns nicht in das allgemeine Lästern mit einbeziehen und weigern uns schlicht, Position zu beziehen. Ja, und manchmal sind wir in der Situation der Frau. Wir stehen im Mittelpunkt oder empfinden es zumindest so. Wir haben versagt, uns blamiert, Schuld auf uns geladen. Und wir wissen, die anderen wissen es auch. Meistens begründen und erklären wir, verteidigen uns. Manchmal lassen wir es. Wir haben uns falsch verhalten und sind dem Urteil der anderen ausgeliefert. Ob sie es nochmal mit uns versuchen, liegt nicht mehr an uns. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus: So verurteile ich dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Am Ende der Geschichte haben sich die Positionen, die Rollen der Beteiligten verändert. Aus den Anklägern, den vielen, aus denen mit den Steinen, werden selbst Schuldige. Anstatt eine andere zu richten, werden sie mit ihrem eigenen Versagen konfrontiert. Aus der Frau, über die das Urteil gefällt war, die aus der Gemeinschaft ausgeschlossen war, wird die Begnadigte, diejenige, die nochmal eine Chance erhält. Aus dem Mann, der schweigt und sich raushält, wird derjenige, der die Ankläger in Frage stellt. Jesus hat sich nicht manipulieren lassen, instrumentalisieren, auch nicht für die Interessen von den besonders Frommen. Warum wollten sie überhaupt seine Meinung? Die Rechtslage war ja eindeutig. Doch die Männer, sie hatten sich verkalkuliert. Es geht ganz anders aus, als sie erwartet hatten. Diese Verschiebung, die die ganze Geschichte auf den Kopf stellt, hat ein einziger Satz von Jesus ausgelöst. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Was ist dadurch passiert? Was haben diese Worte eigentlich gemacht? Dieser Satz hat alles verändert, weil er einen neuen Maßstab aufstellt. Die Messlatte wurde verschoben. Zu Beginn war das entscheidende Kriterium, ob einer Ankläger oder Angeklagte ist, Ehebruch. Sie Ehebrecherin, die Menge nicht. Sie also schuldig, die Menge nicht. Die vielen genügten diesem Maßstab und konnten damit über die andere urteilen. Wer selbst ohne Ehebruch ist, der werfe Steine auf die, die die Ehe brechen. Jesus, er verschiebt diesen Maßstab, er legt einen anderen Maßstab an. Sein Kriterium, ob Angeklagter oder Kläger, Sünde. Einfach Sünde. Egal welche. Und damit fallen alle durch. Zum Urteilen, zum Verdammen berechtigt ist nur, wer selbst diesem neuen Maßstab genügt. Also niemand dieser vielen, keiner von uns. Wie ist das mit unseren Maßstäben? Ist es nicht so, dass ich mit meiner eigenen Persönlichkeit der Maßstab bin, den ich an andere anlege? Wenn ich ein disziplinierter Mensch bin, urteile ich hart über die Unstrukturierten. Wenn ich tapfer morgens mit dem Fahrrad nach Brenn zur Arbeit fahre, urteile ich innerlich über die vielen, die alleine in ihrem Auto auf der Bundesstraße an mir vorbeifahren. Genauso werde ich das, was mir eben nicht gelingt, auch bei anderen nicht so leicht verurteilen. Sei es vielleicht Unpünktlichkeit oder die Freiheit, die sich manche nehmen, wenn es um das illegale Herunterladen von Musik oder anderem geht. Ich lege also meine Messlatte genau da an, wo ich bin. Ich selbst werde, ich setze mich zum Maßstab für mein Urteil über andere. Und wer nicht so tickt wie ich, wird zur Zielscheibe meiner Steine. Jesus deckt mit wenigen Worten dieses Verhalten, dieses Denken auf. Jesu Worte haben getroffen, jeden Einzelnen. Die Masse, der Mob, er ließ sich aufhalten. Erstaunlich eigentlich und schön. Gut. Diese Männer waren ehrlich genug, um durch ihr Innehalten und Weggehen zu bekennen, dass auch sie Gott gegenüber versagen. Schließlich bleibt nur noch Jesus übrig, derjenige ohne Sünde, derjenige, der den ersten Stein hätte werfen können. Diese Geschichte fragt nicht danach, wann etwas Sünde ist, sondern wann ich berechtigt bin, andere zu verurteilen und zu verdammen. So schlimm wie der oder die bin ich ja nicht. Das ist das Selbstbild, das diese Männer und ich behaupte mal auch wir tief in uns tragen. Es gibt da so Ranglisten von Sünde. Schlimm, schlimmer, am schlimmsten. Die schlimmsten sind die Mörder, dann kommt alles, was mit Sex zu tun hat, dann vielleicht Stehlen und Lügen. Ich glaube, jeder hat für sich so persönlich so eine Skala verinnerlicht. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann stehen an verschiedenen Stellen zum Beispiel Mord und Ehebruch in einer Reihe mit so Belanglosigkeiten wie Neid oder Geiz. Jakobus 4, ihr mordet und neidet und gewinnt dadurch nichts. Mord und Neid auf einer Ebene, Neid, Sünde, etwas, das uns von Gott trennt, etwas, was uns zu Sündern macht, die damit ihr Recht verwirken, in diesem Fall über die Ehebrecherin zu urteilen. Auch in den 10 Geboten gibt es keine Wertungsskala. Da steht neben dem, du sollst nicht töten, gleichberechtigt das Eltern ehren und das, du sollst nicht begehren. Und ich denke, das ist auch das, was uns immer so schockiert in der Bergpredigt, weil da Jesus genau wörtlich diese Dinge auf eine Ebene stellt. Bereits das Anschauen, das Begehren einer anderen Frau ist wie Ehebruch. Das Verachten des anderen ist wie Mord. Ich bin mir deshalb nicht so sicher, ob es vor Gott so eine Sündenrangliste gibt, wie wir sie in uns verinnerlicht haben. Dass die Auswirkungen von Mord oder Neid ganz gravierend unterschiedlich sind, ist außer Frage. Aber vor Gott, in unserem Verhältnis zu Gott, geht es da im Kern nicht immer um die Frage, vertraue ich ihm oder denke ich, dass ich zu kurz komme, genau wie damals bei der ersten kleinen Sünde, der Frucht von Eva und Adam im Garten Eden. Wir werden es wohl Gott überlassen müssen, wie er meine individuellen Schwächen, dein Versagen wertet, welchen Maßstab er an mich anlegt. Über unsere Einschätzung und Bewertung von Gutmenschen oder weniger gut Menschen, wird Gott vielleicht nur müde lächeln oder enttäuscht den Kopf schütteln. Es gibt da noch etwas ziemlich Irritierendes in dieser Erzählung. Jesus fragt die Frau, hat dich niemand verdammt? Sie, niemand, Herr. Und dann sagt er, dann verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Dann verdamme ich dich auch nicht. Jesus macht sein Urteil abhängig vom Urteil der Menschen? Weil keiner dieser vielen sie gerichtet hat, lässt Jesus die Frau auch gehen? Merkwürdig. Auch jetzt scheint sich Jesus rauszuhalten. Er lässt das Urteil der Menschen einfach so stehen. Diese irritierende Aussage spiegelt etwas von dem wider, wie in der Bibel mit dem Thema Schuld und Versagen umgegangen wird. Es gibt dazu ganz gegensätzliche Aussagen. Wir finden im Alten Testament ganz klare Strafanordnungen für verschiedene Vergehen. Und Paulus fordert zum Beispiel im 1. Korintherbrief den Ausschluss aus der Gemeinde von Unzüchtigen, Geizigen, Trunkenbolden und Räubern. Aber wir finden eben auch ein Richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Oder die Forderung von Jesus, 70 Mal zu vergeben. Oder eben auf den Balken im eigenen Auge zu achten. Jesus kennt uns und die schnellen Urteile, die wir fällen. Manchmal macht es uns doch geradezu Spaß, über andere und ihr Versagen herzufallen, zu lästern und sehr schnell eine eindeutige Meinung zu bilden. Und dennoch, obwohl Jesus uns kennt, übergibt er uns die Aufgabe, auf Schuld hinzuweisen oder auch Vergebung zuzusprechen. Im 20. Kapitel bei Johannes, nach der Auferstehung, sagt Jesus zu seinen Nachfolgern: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Welch Verantwortung! Im Matthäusevangelium ist es zunächst Petrus und dann auch die anderen Jünger, die den Auftrag bekommen, zu binden und zu lösen. Dazu gibt es verschiedenste, teils sich widersprechende Auslegungen, aber klar ist, unser Urteil, meins, deins, ist nicht nichts. Unser Urteil, das wir fällen über andere Menschen, ist nicht bedeutungslos. Es ist und bleibt nicht folgenlos. Es macht etwas mit dem anderen und es macht etwas mit uns selbst. Ich bin verantwortlich dafür, welche Urteile ich über andere fälle. Ausgesprochene, in die Tat umgesetzte, aber vor allem auch die in mir drin. Ob ich fähig wäre, einen Stein auf jemanden zu werfen oder froh wäre, wenn es ein anderer tun würde, vermutlich ist es vor Gott kein großer Unterschied. Im Urteilen sind wir geübt, im Maßstäbe anlegen und Sündenrangliste erstellen. Das andere, das tun wir vermutlich nicht so oft. Das zuerst innehalten, uns rausnehmen. Das Überlegen, ob ich wirklich berechtigt bin, hier zu urteilen und mich damit über den anderen zu erheben. Und dann, wie die Männer in der Geschichte, das Urteil fallen lassen, wie einen Stein. Vergebung aktiv zusprechen, Gnade, Barmherzigkeit, das tun wir vermutlich nicht so oft. Zusagen, ich verurteile dich nicht. Aber auch diese Aufgabe hat uns Gott übertragen. Diese Geschichte ist herausfordernd. Es gibt keine einfachen Lösungen. Sie stellt in Frage unser Sündenverständnis, unser Gefühl des Recht, andere zu bewerten, und sie gibt uns Verantwortung für unsere Urteile und unsere Barmherzigkeit gegenüber anderen Menschen. Stein werfen oder Steine ablegen. Ich denke, ein tägliches Übungsfeld. Aber letztendlich ist es eine zutiefst frohmachende Geschichte, die genau das verdeutlicht, was Jesus selbst von sich gesagt hat. Ich bin nicht gekommen zu richten, sondern zu retten. Deshalb schickt er die Frau ohne Urteil über ihre Vergangenheit weg und fordert sie stattdessen zur Veränderung ihres Lebens auf. Und auch mir und dir gegenüber verhält sich Jesus so, egal ob wir in der Rolle der Ankläger oder der Angeklagten sind. Er ist nicht gekommen zu richten, sondern um uns zu retten. Manchmal vor uns selbst. Und er ist gekommen, um zu heilen und wieder gut zu machen. Amen.